Das wird diese Woche wichtig. Eine Kooperation mit Zeit Online.
Und bei Zeit Online begrüßen wir die Politikredakteurin Lisa Kaspari. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Drei Themen wollen wir uns vorknüpfen. Da ist als erstes das EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Das wird heute, wie den Presseschauen zu entnehmen, ist erstmals, sagen wir es mal vorsichtig, unangenehme Bilder zur Folge haben, denn heute sollen aus Griechenland die ersten Geflüchteten zurück in die Türkei gebracht werden, die nach dem 20. März illegal nach Griechenland gekommen waren, dort aber kein Asyl beantragt hatten und die auch keinen besonderen Schutz genießen. Betroffen sind bis zu 400 Menschen, für sie stehen Schiffe bereit und angeblich auch viele Polizisten, heißt es. Auf der anderen Seite war zu hören, dass Frontex, also die Grenzschutzagentur, zu wenig Polizisten habe und dass da welche fehlen. Droht da heute also ein Chaos?
Naja, das erste Schiff ist heute Morgen ganz in der Früh gestartet von Lesbos rüber in die Türkei. Auf dem Schiff waren 100 Menschen und die Journalisten konnten das offensichtlich nur aus der Ferne beobachten, aber das sah erstmal nicht nach Chaos aus. Aber klar, man muss sich vorstellen, viele Menschen, die auf dem Schiff sind, sind wahrscheinlich verzweifelt, weil wenn sie nicht aus Syrien kommen, wird es für sie keine Möglichkeit geben, weiter nach Europa zu kommen, sondern sie müssen fürchten, in der Türkei, von der Türkei zurück in ihre Heimatländer geschickt zu werden.
Das ist ja die berühmte Macht der Bilder in der Flüchtlingsdebatte im vergangenen Herbst oder im Frühherbst. Dieser Junge, der angespielt war, der tote Junge, der hat ja die Stimmung pro Willkommenskultur beeinflusst. Könnte dieses Abkommen die Flüchtlingsdebatte nochmal jetzt in eine neue Richtung verändern?
Also ich sehe das eher so, dass die Bilder, also solange die Bilder von den Menschen ferngehalten werden und jetzt müssen wir mal den Tag heute abwarten, aber heute Morgen sah man nur ein Boot, das davonfuhr in der griechischen Morgensonne, dass es fast ein wenig abstrakte Bilder sind, die Mitleid oder auch Mitfühlen mit den Menschen, die da betroffen sind, vielleicht sogar etwas schwieriger machen für uns, die wir weit weg sind.
Für jeden aus Griechenland abgeschobenen Syrer soll später einer aus der Türkei legal in die EU kommen dürfen. Geht das denn überhaupt so einfach?
Naja, also darüber wird gestritten. Es ist auf jeden Fall so, dass der EU-Türkei-Deal an sich ein politisches Abkommen ist, in dem, und das heißt immer, da werden bestehende Vereinbarungen umgesetzt. Also da gibt es offensichtlich Regeln, mit denen aus der Türkei nach Europa geschickt werden können. Das ist freiwillig. Und das, der ganz wichtige Punkt an der Stelle ist ja auch, dass Deutschland hat sich angeboten, Syrer aufzunehmen. Auch andere Länder sollen mitmachen. Die Niederlande, Frankreich und Finnland. Aber die große Frage ist natürlich, was ist mit den anderen EU-Ländern, die sich in der Vergangenheit sehr skeptisch gezeigt haben gegenüber einer Flüchtlingsaufnahme, denn die sollen natürlich über kurz oder lang auch an Bord.
Sprechen wir über ein Datenleck, das pünktlich zum Wochenbeginn bekannt geworden ist. Panama Leaks wird es genannt. Journalisten weltweit haben es aufgedeckt. Die Recherchen zeigen, dass zahlreiche Politiker und andere Amtsträger in geheime Geschäfte in Steueroasen verwickelt sind, etwa in Panama oder auf den britischen Jungferninseln. Es geht hier um Briefkastenfirmen. Vielleicht erklären Sie erstmal kurz, was diese Leute angestellt haben sollen.
Also diese Briefkastenfirmen an sich sind ja nicht illegal, sondern das ist eine Firma, die von einer Anwaltskanzlei in Panama aufgemacht wurde und über die dann Geschäfte laufen oder eben nicht laufen, wo Gelder geparkt werden. Das an sich ist nicht illegal, obwohl es uns vielleicht ein bisschen komisch vorkommen mag. Es gibt verschiedene Vorfälle, die sich ereignet haben sollen nach dieser Recherche. Am meisten im Bedrängnis ist momentan der isländische Premier, der offensichtlich auf einer dieser Banken Bankanleihen aus seinem eigenen Land ausgelagert hatte. Und dazu muss man wissen, dass Island ja eine schwere Finanzkrise hinter sich hat und die Banken da auch betroffen waren und er quasi in einem Interessenkonflikt offensichtlich stand, weil er selber Anleihen hatte bei Banken, die gerettet werden mussten vom Staat. Dazu gab es eine Diskussion in Island und er hat das verschwiegen. Und heute gibt es erste Forderungen, dass er zurücktreten soll. Interessant sind auch die Finanzverpflichtungen rund um Wladimir Putin, dem persönlich nichts nachgewiesen werden kann, sondern es geht um seinen, in Anführungszeichen, besten Freund, laut Süddeutsche Zeitung, der 2 Milliarden Dollar auf seinem Namen in verschiedenen Briefkastenfirmen gehabt haben soll, hin und her verschoben und das Geld auch auf dubiose Weise vermehrt haben soll. Das heißt, die Recherchen werfen auch sehr viele Fragen auf, können noch nicht alles beantworten. im Raum steht im Moment eben eine große Menge an Geld und man fragt sich, was ist damit passiert und warum wurde das in Steueroasen geparkt.
Sie haben schon einige Namen genannt. Andere prominente Namen sind der ukrainische Präsident Poroschenko oder auch Fußballstar Lionel Messi. Ich hätte nie gedacht, dass ich die beiden mal in einem Atemzug erwähnen werde. Okay. Und deutsche Namen sind aber erstmal nicht wahrzunehmen. Andererseits sagt der Chefrechercheur von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung, Ulrich Maskrohle, er müsse lange nachdenken, ob es überhaupt eine deutsche Bank gibt, die Kunden nicht geholfen hat, zu der Anwaltskanzlei in Panama zu gehen, die diese Kontakte hergestellt hat. Wie weit wird dieser Skandal uns hier betreffen?
Ja, ich denke, das muss man jetzt erstmal abwarten. Es gibt natürlich die ersten Forderungen aus der Politik, Steuerhinterziehung konsequenter einzudämmen. Man könnte natürlich überlegen, ob man verbietet, dass Banken Briefkastenfirmen empfehlen. Aber wie gesagt, solange das legal ist, eine Briefkastenfirma einrichten zu lassen und dort auch Geld hinzuüberweisen, ist es eben auch schwierig, das zu verbieten. Und der Punkt ist eben auch, es sind internationale Abkommen und solange dann wären internationale Abkommen nötig. Und die Frage ist natürlich, ob die betroffenen Steuerparadiese da ein Interesse daran hätten, sich da irgendwie ihr Geschäft kaputt machen zu lassen.
Also kann die Politik gar nicht so viel tun?
Ach, Politik kann immer viel tun. Ich könnte mir nur vorstellen, dass es an diesem Punkt dann doch komplizierter wird, als die ersten Wortmeldungen das so suggerieren.
Sprechen wir noch kurz über Kiwi, Kenia und Ampel. Drei Koalitionsmodelle, die in drei Bundesländern ab heute verhandelt werden. Drei Konstellationen, die es entweder noch gar nicht gegeben hat oder schon lange nicht mehr. CDU, SPD und Grüne in Sachsen-Anhalt, Grüne und CDU in Baden-Württemberg und SPD, Grüne und FDP in Rheinland-Pfalz. Die Parteien sind zu diesen Bündnissen mehr oder weniger gezwungen, auch aufgrund der Erfolge der AfD bei den Landtagswahlen. Selbstläufer werden diese Gespräche sicher nicht, oder?
Nein, werden sie nicht, aber Sie haben ja selber schon gesagt, die Macht des Faktischen wird zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, denke ich, dann doch die Kenia-Koalition ermöglichen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, CDU, SPD und Grüne, klingt auf den ersten Blick sehr schräg, ist aber die einzige Möglichkeit, eine Regierung zu bilden und Neuwahlen zu verhindern. Und deswegen wird man in Sachsen-Anhalt dann zähneknirschend ein Bündnis bilden. Man wird es dann der Bündnis der Demokraten nennen und die nächste Herausforderung wird dann sein, wie man mit der AfD im Parlament umgeht, die ja Oppositionsführer ist.
Wo sehen Sie denn in den Ländern die größten Knackpunkte für die Verhandlungen?
Ja, also ich sehe eigentlich im Moment Rheinland-Pfalz als das Land, wo ein Ampelbündnis noch scheitern könnte, weil hier gibt es eine Alternative. Hier könnte Ministerpräsidentin Malu Dreyer notfalls auch eine große Koalition machen. Sie hat da wenig Lust drauf, aber das wäre möglich. Und die FDP, die da in eine Ampel eintreten will, hat viel zu verlieren, ihre neu erworbene Glaubwürdigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass die FDP, oder es ist für die FDP wichtig, dass sie in diesen Verhandlungen recht viel durchsetzt. Ursprünglich war gefordert worden von Parteichef Christian Lindner ein Politikwechsel in Rheinland-Pfalz. Inzwischen sagt er nur noch, es gehe darum, die Handschrift der FDP deutlich zu machen und vor allem zwischen FDP und Grünen gibt es dort natürlich viele Unterschiede, zum Beispiel was das Thema Windkraftausbau betrifft.
Grün-Schwarz in Baden-Württemberg unter der Führung von Winfried Kretschmann, dem grünen Star-Ministerpräsidenten, möchte ich mal sagen. Auch das ist ja gar nicht so sicher. Die Grünen haben da doch auch ganz schön was zu verlieren in diesen Verhandlungen, oder?
Ich glaube eher, dass die CDU dort was zu verlieren hat. Die Grünen gehen in einer sehr starken Position rein als stärkste Partei mit einem sehr beliebten Ministerpräsidenten, der wiedergewählt wurde. Und die CDU, die ja jahrzehntelang Regierungspartei in Baden-Württemberg war, muss sich jetzt mit dem Juniorpartner sein abfinden. Und man hat ja auch gesehen, wie das ist als Juniorpartner. Man die Regierungserfolge zahlen beim großen Partner ein und man hat das Risiko, dass man bei der nächsten Wahl abgestraft wird vom Wähler. Also die CDU ist gerade dabei, sich zu zerfleischen in Baden-Württemberg. Am Wochenende gab es erste indirekte Rücktrittsforderungen an den Spitzenkandidat Wolf aus sehr prominenter Reihe. Die haben interne Personalprobleme, müssen sich da erstmal sortieren. Ich glaube trotzdem, unterm Strich wird es Grün-Schwarz geben und zwar auch relativ bald. Interessanterweise ist es nämlich inhaltlich gar nicht so schwierig, weil die Grünen, die in Baden-Württemberg ja relativ konservativ auftreten und die CDU haben in ihren Wahlprogrammen gar nicht so große Unterschiede.
Lisa Kaspari, Redakteurin Politik bei Zeit Online, danke schön für das Gespräch.
Danke.
Das wird diese Woche wichtig. Eine Kooperation mit Zeit Online.